Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Redakteurin im Medizinressort. Seit Jahren steigt die Zahl der Syphilisfälle in Deutschland an. 2023 wurden über 9000 Infektionen gemeldet. 15 Jahre zuvor waren es nur knapp halb so viele. Warum die Zahlen genau ansteigen und welche Präventionsmaßnahmen es heute gibt, darüber sprechen wir im Podcast. Einen Fokus wollen wir vor allem auf die Testangebote und auf die medikamentöse Prävention vor sexuell übertragbaren Infektionen, sogenannten STI, legen. Für das Gespräch habe ich Dr. Sven Schellberg eingeladen. Er ist Allgemeinmediziner in eigener Praxis in Berlin mit dem Schwerpunkt sexuelle Gesundheit. Guten Tag, Herr Schellberg.
Ja, wunderschönen guten Morgen.
Herr Schellberg, was sind denn Ihrer Meinung nach die Hauptgründe, warum die Zahl der Syphilisfälle und die Zahl anderer sexuell übertragbarer Infektionen seit Jahren ansteigt?
Ich glaube, das ist ein vielschichtiges Problem. Also ich glaube, den spezifischen Grund festzumachen, woran es letzten Endes liegt, ist relativ schwierig. Ich glaube aber so in den letzten Jahren sind, zwei wesentliche Faktoren zu nennen. Einmal ist es natürlich, dass sich das Sexualleben dauernd verändert. Das hat es über Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder getan, aber gerade so in den letzten Jahren gibt es sicherlich deutliche Veränderungen. Sexualität ist einfach verfügbar. Wir haben Dinge wie Online-Dating, wir haben Online-Plattformen. Das heißt, Leute kommen in sexuellen Kontakt, die früher wahrscheinlich so schnell gar nicht beim klassischen Dating in der Kneipe, in der Bar oder sowas in Kontakt gekommen wären. Das ist jetzt alles relativ einfach. Das ist ja letzten Endes auch erstmal gut und für viele Leute auch ein Instrument, was sie sehr gut nutzen können. Ich denke mal, das ist ein wesentlicher Faktor. Und der zweite Faktor ist sicherlich auch so ein bisschen Ärzte gemacht. Leute haben, anders als in den 80er, 90er oder Nuller Jahren, ja, keine großen Befürchtungen mehr, was sexuell übertragbare Erkrankungen angeht. Das hat sicherlich ganz, ganz viel damit zu tun, dass HIV als so die Erkrankung, die immer ganz weit oben stand, wo die Leute Angst vor gehabt haben, heute nicht mehr als Bedrohung wahrgenommen werden muss. Gott sei Dank ist es so. HIV ist eine chronisch behandelbare Erkrankung geworden und damit nicht mehr so furchtbar bedrohlich. Und wir haben eben auch Möglichkeiten, HIV-Infektionen zum Beispiel medikamentös zu verhindern. Und das führt natürlich dazu, dass Leute generell weniger zurückhaltend sind bei sexuellen Kontakten, weniger klassische Schutzinstrumente wie Kondome oder so etwas verwenden. Und das führt letzten Endes eben auch zu einer Zunahme von anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen.
Genau, HIV hat in gewisser Weise seinen Schrecken verloren und dadurch bleiben die HIV-Zahlen eigentlich konstant bzw. sinken seit Jahren, währenddessen eben die Zahl der anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen ansteigt, aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben. Liegt es aber auch vielleicht daran, dass sich die Menschen einfach mehr testen lassen? Also Syphilis zum Beispiel wird ja in erster Linie bei Männern, die Sex mit Männern haben, also MSM, festgestellt und das ist ja eine Community an Menschen, bei denen das Thema STI eh einen hohen Stellenwert hat und die sich eh häufig testen lassen. Verzerrt es irgendwie die Daten?
Ganz eindeutig ja. Also wir sehen sicherlich, wo ich nicht hinschaue, da sehe ich auch nichts und ich diagnostiziere auch nur das, was ich kenne und es ist ganz einfach so, wir haben tagtäglich eben auch Fälle in der Praxis, wo Patienten mit einer fluoriden Syphilis durch die Gegend laufen, die schon bei ihrem Hausarzt gewesen sind und das ist gar kein Vorwurf. Die oder der Kollege hat das einfach nicht diagnostiziert als Syphilis, weil er oder sie es tatsächlich noch nie gesehen haben. Und es ist in der Tat tatsächlich so, Sie können es ja überall auf den Straßen lesen, testen sich auf STIs, wenn es krabbelt, brennt und juckt. Ne, da gibt's ja die schöne Kampagne
Dein Schritt juckt mich auch oder so ähnlich.
Genau, ne, dein Schritt juckt mich auch oder wenn ich an dich denke, juckt immer noch. Das sind ja so die klassischen Kampagnen. Wenn man sich dann aber die Realität ansieht, dann hat es, ich sage jetzt mal ganz despektierlich, die Durchschnittstäte gar nicht so einfach, einen STI-Test überhaupt zu bekommen. Ja, ganz häufig werden STI-Tests als Igelleistung angeboten. Es wird gesagt, selbst bei Symptomen ist es keine Kassenleistung. Die Leute müssen das selber bezahlen. Das heißt, so einfach ist die Welt für ganz, ganz, ganz viele Betroffene, das hört sich fast schon falsch an, also für Menschen, die Sex haben, ist es gar nicht so einfach. Bei den Männern, die Sex mit Männern haben, ist es ein bisschen anders. Die sind häufig, erstens, so wie Sie sagen, deutlich aufmerksamer, was das Thema angeht, haben vielleicht auch tatsächlich mehr Partner, aber für die ist das Testen einfacher. Die gehen im Zweifelsfall in eine HIV-Schwerpunktpraxis oder eine Praxis für sexuelle Gesundheit, so wie wir die sind, und lassen sich da ganz, ganz selbstverständlich testen. der gemeine heterosexuelle Mann, der zur Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit geht, wird wahnsinnig schwierig haben, da einen Test zu bekommen. Und das verzerrt das Bild natürlich zusätzlich auch noch. Aber es ist eben definitiv auch so, wir sehen einfach auch bei den Patienten, die wir testen, mehr Syphilisfälle. Und das betrifft gerade in unserer Praxis eben nicht nur die Männer, die Sex mit Männern haben, sondern wir haben gerade hier in Berlin eine große Community von Menschen, die sich als sexpositiv bezeichnen, die also ganz viel Sex mit ganz vielen unterschiedlichen Partnern haben. Und da ist es dann auch gar nicht so furchtbar wichtig, welche sexuelle Orientierung sie sich zugehörig fühlen. Und da entdecken wir eben auch bei Patientinnen, die sich wahrscheinlich überwiegend als heterosexuelle Frau definieren würden, eben doch sehr, sehr viel Syphilis und andere sexuell übertragbare Erkrankungen. Das heißt, das ist sicherlich nicht nur ein Testeffekt, sondern eben auch eine tatsächliche Zunahme.
Mhm. Würden Sie trotzdem sagen, dass sich die Testangebote im Allgemeinen eigentlich verstärkt an MSM und Menschen aus der queeren Community richten?
Das ist in der Tat so. Da gibt es sicherlich auch zwei Gründe für. Das hat sicherlich auch noch was mit der HIV-Prävention zu tun, wo sozusagen der Test auf Hepatitis C, auf Syphilis, Chlamydien, Gonokokken, Mykoplasmen irgendwie so ein bisschen mit hinten dran hängt und dann eben mitgemacht wird. Das ist sicherlich eine der Tatsachen. Das ist sicherlich aber auch ein Teil immer noch der Wahrnehmung, dass das eine Population sei, die ein besonders hohes Risiko hat. Das ist zum Teil sicherlich auch richtig. Ich glaube aber, dass man das durchaus auch kritisch betrachten kann, denn wie gesagt, es gibt eben auch ganz, ganz viele andere Communities, die sehr viel Sex haben, die sehr hohe Partnerfrequenzen haben und wo eine Testung durchaus Sinn machen würde. Die sind aber eben ja nicht so, ich sag mal so im Bewusstsein der Community, aber auch der ärztlichen Gemeinschaft. Also welcher Hausarzt fragt schon seine 28-jährige Studentin danach, ob sie mal zu sexpositiven Partys geht. Das findet in der ärztlichen Kommunikation einfach tatsächlich nicht statt und deshalb werden diese Menschen häufig auch nicht erreicht. Das ist das, was wir bei uns in der Praxis tatsächlich auch sehen. Es steht aber gleichzeitig auch ein extrem hoher Bedarf. Das heißt, sobald sich das rumspricht, wow, da gibt's jemanden, da kann man sich testen lassen und da kümmere ich mich, da kann ich mich kümmern, dann wird dieses Angebot auch eben tatsächlich wahrgenommen. Das heißt, der Bedarf ist da, aber ich glaube, er ist noch nicht so richtig entdeckt.
Werbung.
Im medizinischen Alltag kommt es darauf an, schnell die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei hilft Ihnen MedBee, eine App, die für Ärztinnen und Ärzte aktuelle Leitlinien in digitalen Pocketcards zusammenfasst. Jederzeit griffbereit auf Ihrem Desktop, Handy oder Tablet. Jetzt kostenlos registrieren und die App downloaden auf medbee.org.
Würden Sie also sagen, der Hausarzt, die Hausärztin sollte aktiv seine 28-jährige Patientin jetzt in Ihrem Beispiel bei ihr nachfragen, ob sie sexpositive Partys besucht oder wie viele Sexualkontakte sie in den vergangenen 6 Monaten hatte? Oder geht das dann doch zu weit?
Also ich glaube ehrlich gesagt, das geht nicht zu weit. Also es muss jetzt sicherlich, in Berlin ist es sicherlich einfach, wenn ich in Kassel oder Willingen-Schwenningen sitze, dann habe ich vielleicht mit sexpositiven Partys keinen Kontakt. Aber ich glaube, und da bin ich auch überzeugt von, eine Sexualanamnese gehört zur normalen Anamnese beim Hausarzt dazu. Wir fragen ganz nonchalant nach Rauchen, Alkohol, Stuhlgang und allen möglichen anderen Dingen. Wieso fragen wir nicht einfach mal, wie sieht's mit dem Sexualleben aus? Bist du in einer festen Partnerschaft? Gibt's wechselnde Kontakte? Hattest du schon mal eine sexuell übertragbare Erkrankung? Bist du glücklich mit deinem Sexualleben? Also ganz wertneutral, offen, das Thema einfach zu signalisieren. Wir sind alle durch Sex entstanden. Sexualität ist Teil unseres Lebens. Und ich finde immer so ein bisschen schade, dass es so im üblichen ärztlichen Alltag in der Kommunikation mit Patienten einfach gar nicht vorkommt. Und ich glaube, umso offener man signalisiert, dass dieses Thema zumindest mögliches Thema ist, umso eher wird man tatsächlich auch Dinge sehen und dann auch sehr dankbare Patienten haben. Wir sehen das ja tagtäglich, wo Leute sich total wundern, wenn sie mit einer Mandelentzündung zu uns kommen und wir einfach nebenbei in der üblichen Anamnese auch nach Sexualität fragen, wo dann plötzlich ganz spannende Gespräche und auch ganz spannender Bedarf entsteht.
Wobei man natürlich sagen muss, dass die Patientinnen und Patienten in ihrer Praxis wahrscheinlich eher erwarten würden, als jetzt in irgendeiner sehr ländlich gelegenen Hausarztpraxis auf einmal mit dieser Frage konfrontiert zu werden.
Das ist sicherlich auch immer eine Frage, wie man das Thema anspricht. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, aber ich sage auch, in der ländlichen Praxis haben die Leute Sexualität und auch die haben Probleme. Das sehen wir hier ja relativ häufig. Also wir haben ja ein sehr, sehr großes Umland. wir sehen eben sehr, sehr, sehr viele Patienten, die mit spezifischen Problemen eben in ihrer ländlichen Umgebung keinen Ansprechpartner finden und dafür dann eben teilweise sehr lange Wege in Anspruch nehmen, um hier nach Berlin zu kommen und das anzusprechen. Ich glaube, die wären sehr glücklich, wenn sie zumindest das Signal hätten, dass der Hausarzt auch auf dem Land vor Ort nicht gleich rot anläuft, wenn es um das Thema Sexualität geht.
Um der Scham zu entgehen, der vermeintlichen Scham zu entgehen, nutzen einige Menschen ja Heimtests auf STI. Die Ergebnisse sind aber häufig ungenau, wird dabei von verschiedenen Seiten kritisiert. Ist es aber trotzdem Ihrer Meinung nach besser, einfach einen Heimtest zu machen, als gar keinen Test zu machen? Oder verunsichern sich die Patienten damit nur selbst?
Auch das hat wie viele im Leben zwei Seiten. Also ein Heimtest zu machen ist sicherlich besser als gar keinen Test zu machen. Das war ja auch gerade so die Strategie, als es um die Einführung von Heimtests auf HIV letzten Endes gegangen ist. Nicht jeder hat eben so einen einfachen Zugang zu jemandem, der sich mit dem Thema beschäftigen möchte oder eben tatsächlich auch beschäftigt. Deshalb ist das sicherlich besser als nicht. Das große Problem ist, so wie Sie es auch ansprechen, die Qualität. Sie können im Internet auf allen möglichen interessanten Foren lustige Tests kaufen, die teilweise für gutes Geld über den Tisch gehen, deren Qualität einfach wirklich so, so schlecht ist, dass nicht nur eben Dinge nicht entdeckt werden, sondern dass Patienten eben auch massiv verunsichert werden, dadurch, dass eben falsch positive Ergebnisse entstehen, weil die Tests eben ja teilweise auch technisch schwierig sind, wenn man jetzt einfach mal daran denkt, dass man selbst eine Blutentnahme machen soll. Das klappt ja dann meistens aus der Fingerbeere. Die Blutproben sind nicht gut, da wird gequetscht und gedrückt und die werden nicht so transportiert, wie es das eigentlich letzten Endes sein sollte. Die Qualität ist sehr, sehr schwierig und wir müssen auch bedenken, auch in Laborverfahren, wir haben das berühmte Thema der Multiplex-PCR, das heißt, heute ist es sehr technisch einfach und sehr kostengünstig geworden, auch ganz, ganz, ganz viele Erreger in einem Durchgang sozusagen zu messen. Und dabei, und das ist gerade bei den Heimtests oder bei solchen kommerziellen Angeboten, die es im Internet gibt, häufig das Problem. Das heißt, die Patienten fühlen ja so eine vermeintliche Sicherheit, dass der Anbieter dann sagt, wir testen auch 12, 15 unterschiedliche Erkrankungen. Und dabei kommen eben ganz, ganz viele Bakterien raus, wie Ureaplasmen oder alle möglichen anderen Dinge, die eigentlich keinen pathologischen Wert haben. Und dann sind die Patienten extrem verunsichert. Das heißt, sie haben einen positiven Befund, landen damit beim Hausarzt, der gar nicht weiß, was das ist und auch nicht so richtig weiß, was er damit tun soll. Irgendwann landen die Patienten vielleicht mal bei uns, haben diesen positiven Befund, fordern dann Behandlungen ein für Erreger, die eigentlich gar keine Pathologie zeigen. Und das ist wahnsinnig schwierig. Deshalb eigentlich eher so unser Wunsch, dass es tatsächlich ärztlich begleitet wird, dass eben ein entsprechender Test bei einer entsprechenden Indikation eben beim Hausarzt gemacht werden kann, ohne sich da schämen zu müssen. Und dann findet er eben auch begleitet statt, ärztlich begleitet statt. Und dann kann eben Kollegin oder Kollege, die sich vielleicht gar nicht so gut damit auskennen, eben tatsächlich auch mal Kollegen wie uns fragen und sagen, was mache ich denn jetzt mit diesem Befund? Ist das irgendwas oder ist das tatsächlich nichts?
Zu Beginn des Gesprächs hatten Sie ja auch schon angesprochen, ganz klar, einer der wichtigsten Schutzmechanismen vor STI wie HIV, Syphilis und anderen ist ja die Nutzung des Kondoms. Die ärztlichen Ratschläge dazu und öffentlichen Werbungen scheinen aber irgendwie ja wenig zu bringen. Also es gibt zum Beispiel eine Befragung vom UKE von 2019, die ergab, dass lediglich 39% der Single-Männer und 31% der Single-Frauen immer ein Kondom nutzen würden. Können wir die Akzeptanz des Kondoms überhaupt irgendwie noch weiter erhöhen oder sollte man es einfach akzeptieren und letzten Endes auf andere Präventionsmaßnahmen sich fokussieren?
Ja, da ist natürlich die Frage, welche anderen Präventionsmaßnahmen stehen eigentlich in der Breite tatsächlich für den Laien auch zur Verfügung. Aber ich denke mal, viel wesentlicher ist einfach, was wir auch akzeptieren müssen. Ein Kondom ist zwar akzeptiert, es war bis vor vielleicht einigen Jahren vielleicht noch deutlich akzeptierter. Wir haben über das Thema HIV gesprochen. Aber es ist eben auch nicht sexy. Das muss man einfach sagen. Jeder, der schon mal Sex gehabt hat und jeder, der schon mal ein Kondom benutzt hat, es ist für viele einfach tatsächlich immer noch irgendwie ein Fremdkörper. Das passt irgendwie nicht in den Ablauf. Das ist irgendwie nicht so toll. Man möchte sich lieber mit dem Thema irgendwie nicht beschäftigen. Also die Akzeptanz des Kondoms zu erhöhen, das irgendwie sexy zu machen, ich denke mal, das haben viele, viele Generationen von Sexualaufklärern, Ärzten, allen möglichen probiert, so richtig ist das nicht gelungen und das magische Rezept dafür habe ich tatsächlich auch nicht. Ich denke mal, es hat viel, viel damit zu tun, Leuten unterschiedliche Möglichkeiten vorzustellen, sich darüber aufzuklären, was sind sexuell übertragbare Erkrankungen, dazu gehört eben auch ganz wesentlich, die zu destigmatisieren. Ein Tripper ist nichts Unanständigeres als eine Erkältung, die man sich irgendwo geholt hat, oder eine Durchfallerkrankung. Also ich denke mal, das Thema, diese Erkrankungen zu despigmatisieren, ist ganz wesentlich, sodass die Leute eben tatsächlich auch Testangebote in Anspruch nehmen. Und ganz wesentlich eben die Information. Wir erleben immer wieder, dass es ja nicht nur die fehlende Erfahrung im Umgang mit Kondomen oder der fehlende Wunsch zu Umgang mit Kondomen ist, sondern es ist ganz häufig, dass viele, gerade ganz junge Menschen, überhaupt gar keine Ahnung haben, worum es bei sexuell übertragbaren Erkrankungen geht, welchen Schutz ein Kondom überhaupt bietet, was für Erkrankungen wir da eigentlich letzten Endes haben. Und ich denke mal, das ist ganz wesentlich. Das muss aber letzten Endes eigentlich tatsächlich auch wieder zurück in die Schulen. Ich erinnere mich noch daran, mein Gott, 70er Jahre, 80er Jahre, Nordrhein-Westfalen, uns wurde tatsächlich im Biologieunterricht gezeigt, wie man ein Kondom benutzt. Es wurde über sexuell übertragbare Erkrankungen gesprochen. Das ist aus vielen, vielen Gründen heute tatsächlich einfach nicht mehr der Fall.
Da muss ich einhaken, Anfang der 2000er im Frankfurter Raum wurde darüber auch noch gesprochen und da durfte auch noch jeder das Kondom über die Banane ziehen. Wie viel man daraus letzten Endes dann für das eigene Leben mitgenommen hat, von diesem einmaligen, doch eher vielleicht peinlichen Erlebnis gegenüber der Klassenkameraden, bleibt mal dahingestellt.
Da haben Sie völlig recht, aber nicht umsonst habe ich auch tatsächlich auf meinem Schreibtisch immer noch ein Marmeladenglas mit Kondomen stehen und ich bin immer wieder überrascht, wie häufig tatsächlich Leute zugreifen und die Dinge auch mal auspacken und sagen, ach, so fühlen die sich an. Man denkt immer, wow, solche Augenblicke gibt es eigentlich gar nicht, gibt es aber tatsächlich auch noch. Also es findet leider wahrscheinlich auch nicht nur in Frankfurt häufig eben tatsächlich nicht mehr statt. Das heißt, dieser barrierefreie Zugang, der ist eben ganz, ganz wichtig und die Leute auch mit ein bisschen Humor darüber aufzuklären. Aber ich glaube, wir werden an den 39% nicht so furchtbar viel verändern können. Das heißt, das Kondom wird sicherlich nicht sexier werden durch noch so große Aufklärungskampagnen. Ich denke mal, und da haben wir vielleicht solche Möglichkeiten, wir haben über Sex-Positivism gesprochen. Sex-positiv heißt eben nicht nur viel Sex mit vielen spannenden Partnern zu haben, sondern eben auch auf sich und auf Partner, Partnerinnen tatsächlich Rücksicht zu nehmen, sich verantwortlich zu fühlen und zu sagen, wenn ich so einen Lebensstil leben möchte mit anderen Partnern, dann sorge ich eben auch dafür, dass ich nicht die Quelle von irgendwelchen Infektionen bin und verlasse mich eben auch darauf, dass das bei anderen so ist. Also auch da wieder, und wir kommen immer wieder auf das Thema zurück, das Gespräch über regelmäßiges Testen, wenn ein entsprechendes Risiko besteht, um halbwegs eine Sicherheit zu haben. Das hundertprozentige Schutzinstrument gibt es nicht, das ist auch das Kondom nicht, aber solange man die Sachen tatsächlich noch diagnostiziert, haben wir ja derzeit immer noch ganz gute Behandlungsmöglichkeiten.
Kommen wir im zweiten Teil dieses Gesprächs zu einem weiteren Thema, und zwar der Antibiotika-Prophylaxe für STI, also für bakterielle Erreger von STI, wie zum Beispiel dem Syphilis-Erreger. Die gibt es ja mittlerweile auch, und zwar kommt hier das Antibiotikum Doxycyclin zum Einsatz. Die STI-Gesellschaft sagt dazu, dass die Nachfrage nach sogenannten Doxy-PEP, also Doxy-Postexpositionsprophylaxen, und Doxy-Präexpositionsprophylaxen in den letzten Jahren angestiegen ist. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Werden Sie auf diese Themen häufiger angesprochen?
Definitiv ja. Also gerade jetzt nach der letzten CROI, das ist die große Konferenz für retrovirale Erkrankungen in den USA, da sind auch wieder neue Studienergebnisse zum Thema Doxy-PEP tatsächlich vorgestellt worden. Wir werden tatsächlich dahingehend angesprochen. Es ist auch so, dass gerade in sozialen Medien, wir haben ja auch eben über die Männer, die Sex mit Männern haben, gesprochen. Die sind ja auch eine Hauptindikationsgruppe für diese Behandlungsform. Da gibt es wahnsinnig viel Gespräche darüber, wahnsinnig viel Austausch darüber. Und auch wir werden tatsächlich deutlich verstärkt auf dieses Instrument angesprochen. Und da besteht auch ganz erheblicher Aufklärungs- und Beratungsbedarf, weil es eben häufig durch Darstellung in sozialen Medien eben auch völlig falsche Wahrnehmung davon gibt, was so eine Doxy-PEP leisten kann, was eben auch nicht und welche Risiken auch darunter bestehen.
Mit welchen falschen Informationen werden Sie denn am meisten konfrontiert?
Also was relativ häufig ist, ist, dass Leute glauben, dass sozusagen die magische Pille gegen alle sexuell übertragbaren Erkrankungen, effektiverweise reden wir ja zumindest in Europa eigentlich nur um eine Möglichkeit der Reduktion von Chlamydien- und Syphilis-Infektionen. Mhm. Die Gonokokken sind in Europa nahezu alle Doxycyclin, Tetracyclin resistent. Das heißt, die Ergebnisse, die man da teilweise in den USA sieht, sind auf uns gar nicht zu übertragen. Das heißt, da gießt man dann immer schon ein bisschen Wasser in den Wein und man sagt, es geht eigentlich nur um zwei Erreger und so einige andere sind dadurch nicht abgedeckt, sondern man geht vielleicht zumindest gleich hohes Risiko ein, sich damit eben tatsächlich auch zu infizieren. Damit geht es meistens dann in der Diskussion tatsächlich schon los. Man muss halt ganz klar sagen, die Doxy-PEP wirkt. Sie wirkt gegen Chlamydien und die Syphilis. Das zeigen zumindest die zwei großen Studien, die DoxyVac und die DoxyPep-Studie, die es in dem Zusammenhang gibt. Funktionieren tut das, aber es gibt eben auch bestimmte Bereiche, wo es nicht funktioniert. Und wir sehen eben auch einen ganz großen Strauß an negativen Effekten oder an Effekten, die wir letzten Endes noch gar nicht einschätzen können. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe dafür, weshalb die D-Stick, die Sie eben angesprochen haben, aber auch andere dazu berufen, also zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, aber auch die Deutsche AIDS-Gesellschaft, mit der Empfehlung dieser ja sowieso Off-Label-Methode sehr, sehr zurückhaltend sind.
Genau, es gibt von der STI-Gesellschaft bestimmte Kriterien, die quasi Ausnahmefälle definieren, wann über eine DoxyPep oder eine DoxyPrep nachgedacht werden sollte. Die STI-Gesellschaft sagt, dass bei den notwendigen Kriterien beide Kriterien erfüllt sein müssen. Also es muss sich entweder um ein MSM oder eine Transfrau handeln und die Person muss HIV-positiv sein oder die HIV-PrEP einnehmen. Weiterhin gibt es auch noch diverse zusätzliche Kriterien, von denen mindestens eines erfüllt sein sollte, um den prophylaktischen Einsatz von Antibiotika zu rechtfertigen. Dazu zählt zum Beispiel, dass mehrere bakterielle STI in den letzten 6 Monaten, dass die Person mehrere bakterielle STI in den letzten 6 Monaten hatte, dass sie Sex mit 10 oder mehr männlichen Partnern in den letzten 6 Monaten hatte, Chemsex, Sex in Gruppen oder eben einfach die rezidivierenden Syphilis-Infektionen. Was sind denn so Faktoren, auf die Sie in der Praxis noch achten, bevor Sie jemanden die DoxyPep oder PrEP verschreiben? Also tun Sie das überhaupt und wenn ja, wem?
Also wir tun das aber tatsächlich so, wie die D-Stick oder auch das RKI oder auch andere Fachgesellschaften, auch die EAX, das letztendlich empfehlen, tatsächlich wirklich nur in Ausnahmefällen. Und da trifft dann eben die klinische Realität eben teilweise sehr krass mit dem aufeinander, was eben in sozialen Medien bei bestimmten Communities eben ja die Wahrnehmung ist. Das heißt, oh super, neben der HIV-PrEP nehme ich jetzt auch noch die DoxyPep und dann habe ich im Prinzip ein sorgenfreies Leben. Das wird ja auch teilweise so kommuniziert, auch gerade in den USA sehr stark kommuniziert. Wir machen es tatsächlich in absoluten Ausnahmefällen, weil die Realität, aber auch die entsprechenden Studiendaten auch aus den USA tatsächlich schon zeigen, dass wir Probleme mit Risikokompensation bekommen, dass wir eben tatsächlich nicht nur einen ganz seltenen Gebrauch sehen, sondern einen relativ häufigen Gebrauch mit auch einem sehr hohen Umsatz an Doxycyclin bei den Patienten, die da in den Nachbeobachtungsstudien waren. Und wir eben auch einige Signale sehen in Bezug auf Resistenzentwicklung, sowohl bei den klassischen sexuell übertragbaren Erregern, aber auch bei üblichen Kommensalen, sodass wir da sehr vorsichtig sind. Für mich steht, um das Ganze ein bisschen realer zu machen, für mich steht im Vordergrund eben die Risiko-Nutzen-Abwägung und die Frage, kann ich mit der Einnahme der DoxyPep den Verbrauch von Doxycyclin bei diesen spezifischen Hochrisikopatienten tatsächlich wirklich reduzieren. Und wenn man sich da tatsächlich die Daten anguckt, die wir aus den USA haben, das ist sicherlich auch nicht 1:1 auf Deutschland übertragbar, dann haben wir eben hier teilweise ganz erheblichen Gebrauch von bis zu 7-8 Dosen im Monat. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet, dann landet man bei 10 Packungen Doxycyclin. Und dann muss man schon sehr genau überlegen, wie viele Chlamydieninfektionen oder Syphilisinfektionen hätte der Patient es eigentlich tatsächlich geschafft zu bekommen in diesem Jahr, um dann einen Gebrauch von letzten Endes weniger als diesen Packungen, die wir in den Studien sehen, tatsächlich zu rechtfertigen. Das ist super, super kompliziert, teilweise auch schwierig wirklich zu evaluieren. Aber es gibt in der Tat eben auch tatsächlich Patienten, die es schaffen, 4-mal im Jahr mit einer Syphilis anzukommen, zwischendrin noch ein paar Chlamydieninfektionen haben und einiges andere, wo man das Thema zumindest ansprechen kann. Aber als breites Präventionsinstrument halte ich persönlich, oder würde ich sagen, stimme ich da im Prinzip den Fachgesellschaften deutlich zu, als breites Präventionsinstrument ist Doxycyclin aus vielen Gründen ungeeignet.
Und das sehen ja auch die meisten HIV-Schwerpunktzentren so. Es gibt dazu eine Umfrage vom Robert Koch. Die Ergebnisse wurden dieses Jahr publiziert. Da kam heraus, dass es kein Zentrum gibt, das die DoxyPrep befürwortet und auch nur 7% der die DoxyPep befürworten. Komplett gegen die PrEP sind sogar 21% der Zentren, gegen die PEP 7%. Ein Großteil in beiden Fällen sieht die PrEP und PEP kritisch, aber ist nicht komplett dagegen. Meistens wird sie in Ausnahmefällen verschrieben, so wie Sie das jetzt auch geschildert haben. Sie hatten jetzt ja auch gerade schon gesagt, dass der Nutzen der antibiotischen STI-Prophylaxe bei bestimmten Gruppen halt sehr hoch sein kann. Im Fokus stehen ja hier bei den Empfehlungen wirklich die MSM und die Transfrauen. Wie gehen Sie denn jetzt mit Männern und Frauen um, die nicht zu diesen Gruppen gehören und zu Ihnen in der Praxis kommen und eine DoxyPep oder DoxyPrep verschrieben bekommen wollen?
Man muss zunächst sagen, dass erstmal sehen wir auch solche Patienten. Ich habe es ja eben erwähnt, was für ein Patientenspektrum wir tatsächlich sehen. Das ist ja noch gar nicht mal so selbstverständlich, dass solche Patienten einfach tatsächlich zu einem in eine Praxis kommen. Ganz generell muss man sagen, wir versuchen Sexualität immer so ein bisschen unabhängig davon zu sehen, welche sexuelle Präferenz dahinter ist. Klar, es gibt für bestimmte Erkrankungen, Risikogruppen, aber letzten Endes liegt es ja nicht so an der sexuellen Orientierung, sondern eher am Umgang, an der Menge an Partnern, am Sicherheitsgefühl oder auch Sicherheitsbedürfnis der Patienten. Und deshalb sprechen wir das Thema eben durchaus an, denn wir sehen eben auch tatsächlich Patienten mit einer hohen Anzahl sexuell übertragbarer Erkrankungen außerhalb dieser klassisch definierten Risikogruppen. Und hier wird das Thema zumindest verbalisiert. Ich muss aber auch sagen, dass häufig diese Gruppen, weil sie eben diesem selten in sozialen Medien in der Form unterwegs sind und da diese Informationen bekommen, eher zugänglich sind eben auch für unsere rationalen Argumente, so wie Sie es eben aus der Umfrage auch gesagt haben, zu sagen, du, ich glaube, das ist keine wirklich richtig gute Idee. Und da geht es, glaube ich, letzten Endes häufig gar nicht mal auch so sehr darum, noch mehr Medikamente oder wie viele Substanzen muss ich eigentlich zu mir nehmen, um Sex zu haben. Sondern es geht, glaube ich, auch ganz häufig darum, dass man mit den Leuten einfach mal ein Gespräch führen muss. Warum ist denn das eigentlich so? Warum gibt es so viele sexuell übertragbare Erkrankungen bei dir? Warum lebst du dein Leben so? Ist das so, wie du dir das vorstellst? Oder ärgert dich das eigentlich letzten Endes tatsächlich auch? Ich denke mal, da muss man ein sehr, sehr offenes Gespräch tatsächlich gehen. Und häufig ist es so, das sehen wir ja nicht nur bei der DoxyPep, das sehen wir ja auch bei der HIV-PrEP, die ja auch nicht begrenzt ist auf Männer, die Sex mit Männern haben, sondern durchaus auch andere Risikogruppen durchaus mit abdeckt, dass dann nach einem offenen Gespräch und auch nach einer Darstellung unterschiedlicher Möglichkeiten der Wunsch so einer medikamentösen Prophylaxe doch eher in den Hintergrund tritt. Wir aber gleichzeitig immer das Signal geben, sollte sich das irgendwie ändern oder sollte sich dein Lebensstil ändern, können wir über das Thema tatsächlich auch wirklich reden. Ich denke mal, was ganz wesentlich ist, da ist ein neues Präventionsinstrument in die Welt gekommen. Das werden wir auch nicht mehr loswerden. Die Leute werden das auch nutzen. Und dann ist es sicherlich sinnvoller, dass sie es ärztlich begleitet nutzen, auch wenn wir vielleicht erstmal kritisch daran gehen, als wenn sie sich das günstig aus Indien, China oder sonst was im Internet besorgen und sich dann irgendwann im Sommer wundern, wenn sie einen fetten Sonnenbrand unter Doxycyclin bekommen haben, weil es ihnen keiner erzählt hat. Ich denke mal, diese Balance muss man tatsächlich wahren. Deshalb die generelle Ablehnung finde ich auch schwierig. Das Instrument ist eben tatsächlich da. Patienten werden sich im Notfall organisieren und dann eben lieber in ärztlicher Begleitung. Und das sehe ich als meine Aufgabe.
Da haben Sie jetzt auch gerade noch das letzte Thema angesprochen, über das ich mit Ihnen sprechen möchte. Und zwar, wenn die Patienten dann Doxycyclin wirklich präventiv einnehmen, gibt es natürlich einige Aspekte zu beachten. Sie hatten jetzt gerade schon mal den Sonnenbrand angesprochen. In der Fachinformation von Doxycyclin wird außerdem bei einer Langzeitanwendung empfohlen, regelmäßig Blut-, Leber- und Nierenuntersuchungen durchzuführen. Welche Rolle spielt das denn bei Ihnen dann letzten Endes in der Praxis? Machen Sie das? Wann machen Sie das? Nur bei der PrEP, auch bei der PEP? Wie gehen Sie da vor?
Ganz klar. Also ich sage immer so ein bisschen despektierlich, Doxycyclin ist keine ayurvedische Glückspille, sondern ein hochwirksames Medikament, was eben auch schwerwiegende Nebenwirkungen machen kann. Ne? Das ist von Ulzeration, wenn die Leute es nicht mit Flüssigkeit eingenommen haben oder im Liegen eingenommen haben. Das ist der Sonnenbrand, der entsteht. Das sind Personen, die schwanger werden können, denen man ganz klar sagen muss, das ist keine gute Idee in der Frühschwangerschaft. Da kann es zu Missbildungen kommen. Also das ist ja kein ganz harmloses Medikament. Und es ist in der Tat so, wir gehen, also die Langzeitanwendung oder die regelmäßige Anwendung von Doxycyclin ist ja in der Medizin jetzt nichts, was wir nicht kennen. Wir kennen das ja aus der Dermatologie bei akneiformen Erkrankungen zum Beispiel. Da wird die Substanz ja schon lange auch teilweise regelmäßig angewandt. Wir machen dann tatsächlich regelmäßige Kontrollen. Sie haben Leberkontrollen zum Beispiel angesprochen. Das sollte man dann tatsächlich tun. Wichtig ist, man muss die Patienten darauf hinweisen, dass eben nicht nur die Medikation off-label ist und die Anwendung off-label ist und damit auch keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung und damit natürlich auch die entsprechenden Kontrollen nicht zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet werden können, sondern dann letzten Endes ein Privatvergnügen sind. Und das ist häufig eben leider tatsächlich auch ein Hinderungsgrund, aber ich muss tatsächlich sagen, ohne diese Kontrollen finde ich es sehr schwierig. Und das ist eben ein großes Thema dadurch. Und deshalb finde ich es eben auch so wichtig, das Thema zu verbalisieren und anzusprechen. Weil wenn die Patienten es sich über irgendwelche wenig legalen Quellen im Internet besorgen, dann wissen wir hundertprozentig genau, da finden gar keine Kontrollen statt. Und dann muss man es halt mit den Patienten so diskutieren und dann lieber mit Kontrolle als gar nicht. Aber so wie Sie gefragt haben, wir halten diese Kontrollen für wesentlich.
Die HIV-PrEP ist ja aktuell eine Kassenleistung, wenn ein erhöhtes substanzielles Risiko vorliegt. Können Sie das sich zukünftig auch für die Antibiotika-PrEP oder PEP vorstellen? Oder ist dieser Fall einfach zu spezifisch, wann es eingesetzt werden sollte?
Generell muss man sagen, die Diskussion darüber, dass die HIV-PrEP Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung war ja auch eine sehr langwierige Diskussion. Hier muss man ja ganz klar sagen, das Risiko und Nutzen durch die Substanzen, die wir da zur Verfügung haben, in der Langzeitanwendung sehr gut bekannt waren. Und deshalb haben ja auch viele Gesundheitsbehörden hier im Prinzip eine Zulassung erteilt, sodass man gesagt hat, das kann man ja auch in Anführungsstrichen Nicht-Betroffenen durchaus zumuten. Beim Doxycyclin, muss ich sagen, ist die Datenlage hier zumindest in Bezug auf die Doxyprep noch sehr, sehr schwierig. Also gerade im Bereich Resistenzentwicklung gibt es hier meines Erachtens nach noch viel zu viele große Fragezeichen, die erstmal beantwortet werden müssten. Das Gleiche betrifft aber eben auch, und das macht es wahnsinnig komplex, das Thema von Kommensalen, von normalen Hautbewohnern, die im Zweifelsfall bei Weichteilinfektionen oft in Frakturen irgendwann eine Rolle spielen können. Deshalb glaube ich, dass eine uneingeschränkte Empfehlung und damit dann eine Übernahme in die gesetzliche Krankenversicherung als Pflichtleistung, glaube ich, momentan erstmal nicht in Frage kommt. Ich glaube nicht, dass das das ideale Instrument dafür ist. Ich denke mal, da wird sicherlich noch dran gearbeitet werden. Aber ich glaube, wir haben noch zu große Fragezeichen, dass man sich das momentan vorstellen könnte. Ich persönlich muss auch sagen, ich glaube, wir müssen auch in eine offene Diskussion darüber eintreten, wie viel Medizin braucht die Sexualität. Ich glaube, wir sehen gerade bei den Männern, die Sex mit Männern haben, eine fortschreitende Medikalisierung schwuler Sexualität. Das wird gerne mal so angenommen, so nach dem Motto, naja, dass die entsprechenden Patienten wollen das. Wenn man dann Patienten aber tatsächlich mal fragt, ist da auch ein sehr, sehr hoher sozialer und öffentlicher Druck, das zu tun. Ich denke mal, hier muss man auch tatsächlich mal eine offene Diskussion eintreten. Wieso ist das eigentlich tatsächlich so? Ist schwuler Sex, um es jetzt einfach mal so zu nennen, ohne Medikamente eigentlich tolerabel oder ist er das nicht? Und wie wollen wir eigentlich mit Sexualität umgehen? Ich glaube einfach immer mehr medikamentöse Prophylaxe oder frühe Therapiemaßnahmen da drauf zu werfen, macht es auch schwierig und hat meiner Meinung nach auch dann nicht mehr viel mit positiver Sexualität zu tun.
Also die Medikalisierung der Sexualität ist nicht der richtige Weg. Ich würde mir noch ein Fazit von ihm am Ende wünschen. Die Prävention von sexuell übertragbaren Erkrankungen, klappt das in Deutschland denn? Und was muss sich im ersten Schritt ändern?
Die Prävention sexuell übertragbarer Erkrankungen und die Behandlung in Deutschland ist sicherlich gar nicht schlecht. Ich denke, auch im Vergleich zu vielen Ländern, die gerne als Beispiel genannt werden, wie zum Beispiel UK, ich persönlich bin eigentlich ganz froh, dass wir das System so haben, wie es ist. Ich glaube, der wesentliche Schlüssel zur Prävention sexuell übertragbarer Erkrankungen ist das Gespräch über Sexualität, ist die Akzeptanz über sexuelle Themen auch im ärztlichen Kontext zu sprechen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Und ich glaube auch, ein wesentlicher Teil, den dann eben auch Schulen zum Beispiel leisten können, ist die Akzeptanz des eigenen Körpers, das Verstehen des eigenen Körpers, was findet da eigentlich tatsächlich statt. Wenn wir das zusammen leisten, zusammen mit einem, ich sage einfach mal ganz bewusst, schamlosen Testangebot, dann können wir, glaube ich, in Bezug auf sexuell übertragbare Erkrankungen noch einiges erreichen.
Ja, dann vielen Dank, Herr Schellberg, für das informative und nette Gespräch.
Ja, es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ich finde es toll, dass das zum Thema wird, auch hier in der Ärztezeitung zum Thema wird, weil es ist ein wichtiges Thema und tatsächlich wirklich auch in der ärztlichen Praxis ein durchaus spannendes und lohnendes Thema.
Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Ärztetag-Podcast.